Sorgen hat er sich keine gemacht. Er war eher aufgeregt und fragte sich höchstens noch, ob er das Essen wohl vertragen würde, so kurz vor Antritt seiner Reise zum nordindischen Exilkloster des Dalai Lama. 40 Tage wollte der Vatikanexperte, Biograf und Journalist Stefan Kulle im Kloster des Dalai Lama leben und vieles kam dann doch anders, als er erwartet hat. Und darüber sprechen wir jetzt. Guten Tag, Herr Kulle.
Guten Tag.
Am Anfang Ihres Aufenthalts im Kloster des Dalai Lama war vieles für Sie verwirrend. Was hat Sie am meisten durcheinander gebracht?
Also zunächst einmal das Optische, wenn man so dort reinfährt zum ersten Mal nach Dharamsala und dann hoch nach Mekleutganjen, dieses kleine Dörfchen, wo der Dalai Lama lebt, da ist alles dann doch sehr runtergekommen, sehr verwittert, sehr dreckig, es stinkt gewaltig nach allem Möglichen, was man sich vorstellen kann. Das ist dann erstmal so ein Schock, so ein Kulturschock, den ich eben auch erlitten habe und der mich erstmal so richtig runtergezogen hat.
Waren Sie erstmal enttäuscht und haben gedacht, war die falsche Idee hinzufahren?
Im ersten Moment ja. Ich dachte eher an Rückreise als an Dableiben. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass das Heilige an so einem runtergekommenen Ort lebt und wohnt und wirkt.
Klosterleben rund um den Dalai Lama ist ja ganz anders oder vielleicht auch chaotischer, als wir es hier kennen. Wo liegt denn der Reiz? Wie haben Sie es denn dann nachher empfunden?
Also es hat sich natürlich verändert für mich, recht bald verändert. Und es hat sich nicht nur durch meine eigene Sicht, die sich dann irgendwie gewandelt hat oder die milder geworden ist, dann doch anders dargestellt, sondern durch die Mönche vor allen Dingen. Die haben mir vieles von dem, von dieser Schärfe meiner Sicht genommen, vieles von diesem Fremdgefühl genommen und haben mich da einfach familiär aufgenommen, also richtig familiär aufgenommen. Das war so schön, so angenehm, dass ich dann recht bald das alles verloren habe, was ich vorher an Blicken und an Unterschieden bemerkt hatte.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie dann mal so richtig Fuß gefasst hatten?
Ja, das ging im Grunde genommen schon am zweiten Tag los, dass ich da einem Mönch begegnet bin, der mir mit drei Fragen oder drei Sätzen sämtliches Schlechtgefühl erstmal so weggenommen hat. Das hat sich dann natürlich in den Tagen noch ein bisschen verbessert in den Tagen darauf, aber im Grunde genommen habe ich so eine Woche gebraucht, bis ich dann so gesagt habe, ja, ich will eigentlich gar nicht wieder weg, ich will gar nicht flüchten vor dieser Realität, die dann doch nicht so wunderschön ist.
Das heißt, Sie haben nachher doch nicht die Tage gezählt, bis es wieder zurückgeht?
Gar nicht. Ich war dann eher in den letzten, sagen wir mal, 20 Tagen so weit, dass ich dann gesagt habe, oh je, jetzt nur noch so und so viele Tage. Also das hat sich eher umgekehrt.
Sie sprechen von der fast unheimlichen Begegnung mit dem Mönch, der honiggelbe Augen hat, der auftaucht und verschwindet, mal als junger, mal als alter Mann. Wie kommen Sie mit dieser Begegnung heute klar?
Also heute noch genauso wenig klarsichtig wie zu der Zeit, als ich dort war. Ich wusste erstmal nicht, wer mir dort begegnet ist oder was das sollte. Es war natürlich ein bisschen eigenartig, dass ich den Mönch nicht bemerkt hatte, dass er gekommen ist und dass er wieder gegangen ist. Und als ich dann etwa 14 Tage später vom Direktor des Klosters die Erklärung zu diesem Mönch bekommen habe, dass es der Protektor, also der Beschützer des Klosters ist und der manchmal als ganz junger Mönch, manchmal als ganz alter Mönch kommt und im Grunde genommen meine Frage dann provoziert hat, ist es ein Geist? Und er mir im Grunde genommen ein bisschen die Antwort in der Weise schuldig geblieben ist, dass er es nicht als Geist bezeichnet hat, diese Person, sondern gesagt hat, das ist der Protektor unseres Klosters. Nicht alle
eine
Mönche
Art Klosterdetektiv?
Ja, Detektiv vielleicht nicht, aber er ist, also Sie sehen ihn dort an als der Protektor, der einfach schützend, wie ein Schutzengel, nach unseren Begriffen, die Hände über dieses Kloster ausbreitet und nicht alle können ihn sehen. Und ich habe dann gefragt, warum ist er mir dann begegnet? Warum hat er mir diese komischen Fragen gestellt? Und die Erklärung des Direktors war, ja, der wollte dich hier beschützen, er wollte, dass es dir hier gut geht. Und das war ja nun diese Begegnung auch am zweiten Tag, nach der es mir dann erstaunlich gut ging, ohne dass ich die Erklärung erstmal hatte. Aber ganz kurz noch dazu, wenn ich das alles so erlebt habe, muss ich das natürlich mit meinen nüchternen deutschen Augen sehen und auch mit meinen Worten beschreiben. Und ich kann es natürlich auch nur offen lassen. Ich kann nicht sagen, es ist so gewesen. Ich kann nur die Dinge meiner eigenen Zweifel, aber auch die Erklärungen des Direktors gegenüberstehen lassen. Und im Buch muss dann der Leser selbst entscheiden.
War denn nicht im ersten Moment bei dieser Begegnung auch so ein bisschen Angst mit dem Spiel? War es
Gar
nicht mulmig?
Nee? Im Gegenteil. Es war eher so ein Wohlgefühl anschließend. Natürlich habe ich mich gefragt, was will dieser Mönch von mir? Warum guckt er mich an? Warum fixiert er mich mit seinen Augen, mit diesen ungewöhnlichen Augen? So arg, wie ich es kaum bisher erlebt habe in meinem Leben. Durchdringt er mich? Das waren natürlich die Fragen, aber kein Unwohlgefühl. Im Gegenteil, anschließend habe ich mich wohler gefühlt als vorher.
Es gibt sicher viele Menschen, die sind so ein bisschen neidisch auf sie, denn der Strom der Menschen dorthin reißt eigentlich auch nicht ab. Viele Menschen möchten den Dalai Lama quasi sehen oder dieses Kloster besuchen. Haben Sie denn auch bei Ihrem Aufenthalt dort eine Erklärung für dieses Phänomen, für diese magische Anziehungskraft gefunden?
Es gibt verschiedene Erklärungen. Also es gibt verschiedene Sehnsüchte natürlich auch oder Reize, die vielen Westler hintreiben, um dort zu suchen nach Antworten auf die Lebensfragen, nach Geborgenheit in Religion, aber auch vielleicht im Reiz des Fremdländischen etwas suchen, wo sie glauben, dass sie da sich vielleicht tummeln können, weil das zu Hause nicht mehr reicht. Dazu kommt natürlich etwas, was ich auch erfahren habe, eine Milde, die Mönche, die Tibeter dort an den Tag legen, einem entgegenbringen, die sehr wohltuend ist. Und ich glaube, diese Milde, die macht eine ganze Menge von dem aus, was viele dort gut finden, warum sie sagen, ach, der Buddhismus ist toll und dieser tibetische Buddhismus ist so angenehm, das tut mir so gut, das ist vielleicht meine Religion. Diese Milde, die man dort erlebt, die ist dort vor Ort, im Osten, im Orient Stärke, hier im Westen, ist sie im Grunde genommen Schwäche, denn wer so ganz mild ist, der wird eher untergebuttert, der hat keinen Erfolg in diesem Getriebe des Lebens.
Sie hatten auch die Gelegenheit, dem Dalai Lama persönlich näher zu kommen in seinem Kloster. Wie haben Sie ihn erlebt?
Ich habe ihn in verschiedener Weise erlebt. Ich habe ihn erlebt als einen ganz einfachen Mönch, der sich am Arm kratzt, der sich an den Fußzehen rumspielt und gackert und lacht und Späßchen macht, währenddessen er seine Unterweisungen gibt. Und dann innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Sekunden, hält er quasi ein riesengroßes Karussell an und bringt alle zum Schweigen und zum Lauschen. Und er wächst dann fast schon aus sich heraus und wird wie ein König, wie ein riesengroßer, mächtiger Mann, wie ein Führer. Und dieses Wechselspiel zwischen diesen beiden erlebbaren Personen, das ist faszinierend. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Menschen weltweit an diesem Mann so begeistert, warum es in Deutschland zum Beispiel heißt, dass der Dalai Lama beliebter ist als der Papst, der deutsche Papst.
Haben Sie denn eher die Nähe oder eher die Distanz erlebt?
Eher die Nähe. Also der Dalai Lama ist ja sehr unkompliziert und er hat zwar einen Sicherheitskokon um sich herum, aber wenn man dann doch Zugänge hat und die Zugänge bekommt, und da haben sehr viele Menschen für gesorgt, dass ich diese nahen Zugänge bekommen habe, dann ist es eigentlich ganz einfach und dann ist es sehr brüderlich, familiär, fast schon kumpelhaft, aber es ist auch immer wieder dann so die, sagen wir mal, Distanz des Heiligen auch spürbar, also die Distanz des Besonderen, des Religiösen und des Mystischen.
Sie haben selber eben schon Papst und Dalai Lama mal in der Beliebtheitsskala gegenübergestellt. Sie sind Vatikan- und Papstexperte. Wie anders sind denn die Welten, in denen Papst und Dalai Lama leben, beziehungsweise wo gibt es Verbindungen?
Es gibt sehr viele religiöse oder auch philosophische Verbindungen, das ist ja schon mal klar. Also ich habe das auch in Gesprächen mit anderen hohen Lamas immer wieder auch herausgestellt bekommen und herausgehört, dass sie sich brüderlich verbunden sehen mit dem Christentum, auch wenn es ein paar Unterschiede gibt, aber im Grunde genommen man auf einer gemeinsamen Reise unterwegs ist. Im Institutionellen sind natürlich große Unterschiede. Der Vatikan ist ein ganz anderer Apparat als diese Exiladministration des Dalai Lama. Das ist ja immerhin auch im Exil, muss man ja auch sehen. Das ist alles ganz, ganz klein. Da besteht sozusagen ein Ministerium aus 10, 15 Leuten und die arbeiten natürlich nicht so ein großes Gebiet ab wie die katholische Kirche oder die Zentrale im Vatikan. Da hängt natürlich über eine Milliarde an Katholiken dran. Bei den Tibetern, bei den Buddhisten ist es natürlich alles ein bisschen kleiner, aber im Grunde genommen ähnlich strukturiert, weil natürlich auch die beiden Dinge zusammenkommen, also sagen wir mal auch diese gewisse weltliche Macht, auch wenn die Chinesen den Tibetern die extrem genommen haben, und dann auch diese religiöse Führerschaft, die dazukommt, dieses Wechselspiel erlebt man bei beiden und das ist mal gut und mal nicht so gut.
Wie wurde denn Ihre Reise zum Dalai Lama im Vatikan aufgenommen? Gab es da eine Rückmeldung?
Ach, da gab es im Vorfeld einige schon Fragen oder Bitten oder Ermahnungen, ja nicht, dass du als Buddhist zurückkommst oder nicht, dass du dann im roten Mönchsgewand zurückkommst oder warum willst du denn unbedingt dahin, bleibst du denn katholisch und so weiter. Im Nachhinein, als ich dann wieder zurück war und dann auch Bericht erstattet hatte, weil man mich natürlich auch gebeten hat, meine Einschätzungen zum Buddhismus, auch zur Zukunft des Konstruktes des Exils und auch das Dalai Lama und was danach kommen mag abzugeben, war dann natürlich auch immer wieder diese Frage, und was ist jetzt? Bist du jetzt Buddhist geworden? Also mich hat ein bisschen verwundert diese Sorge darum, dass ich vielleicht auch irgendwie in Anführungsstrichen von der Fahne gehen könnte und vielleicht das, was wir vom Buddhismus lernen könnten, wir Christen und auch wir Mittel- und Westeuropäer, diese Milde im Umgang auch untereinander, auch innerhalb der Mönchschaft, innerhalb des Klosters, das glaube ich, fehlt der katholischen Kirche manchmal auch innerhalb der Institutionen.
Kommen wir nochmal auf den Dalai Lama zurück. Man macht sich große Sorgen um ihn, weil er gesundheitlich angeschlagen ist. Wird denn schon darüber nachgedacht, was geschehen wird nach seinem Tod?
Ja, da beginnt man jetzt dann doch sehr deutlich nachzudenken, nachdem es im letzten Jahr einige medizinische Zwischenfälle gegeben hat. Ich habe da einen selbst miterlebt, als er dann zu einer Notoperation Hals über Kopf weggebracht wurde und er dann wiederkam und deutlich geschwächt aussah und man sich dann Sorgen machte, wie geht das weiter? Natürlich wird er irgendwann sterben, wie jeder andere Mensch, aber er ist jetzt schon 74 Grad geworden letzte Woche. Und der ist nicht bei bester Gesundheit. Wie geht's also weiter? Da ist natürlich der, in Anführungsstrichen, schlechte Joker in dem ganzen Spiel, kommt aus China, aus Peking. Denn wenn der Dalai Lama stirbt, dann ist im Grunde genommen derjenige, der dann die Amtsgeschäfte sozusagen weiterführen sollte, laut Statuten der Panchen Lama. Aber der Panchen Lama wird von den Chinesen gefangen gehalten, versteckt, was auch immer mit dem passiert ist. Und wahrscheinlich gibt es einen zweiten, den die chinesische Regierung bereithält für den Fall, dass der Dalai Lama stirbt, werden die Chinesen sagen, hier ist euer quasi neuer Führer, euer religiöser Führer, dem müsst ihr jetzt nachfolgen. Aber die Tibeter werden dann sagen und die Welt wird sagen, nee, das geht gar nicht. Da gibt es einen dritten Mann und das ist der Karmapa, hier in Deutschland oder in Europa auch kaum bekannt. Der Karmapa ist jetzt 24 Jahre alt, die 17. Wiedergeburt, und auf den könnte es alles hinauslaufen, dass der dann ein bisschen die Geschicke weiterführen wird, solange bis der nächste Dalai Lama dann gefunden ist und dann irgendwann 18 ist und im regierungsfähigen Alter.
Was haben Sie denn jetzt ganz persönlich aus diesen 40 Tagen im Kloster des Dalai Lama für sich mitgenommen?
Ich habe sehr viele Freunde mitgenommen, einige Mönche, die mir auch ans Herz gewachsen sind, die mit mir einen sehr brüderlichen Umgang hatten, einen, sagen wir mal, auch fast religiös mitbrüderlichen Umgang gepflegt haben, die sind mir natürlich zu Freunden geworden. Das andere ist, ich habe mitgenommen diesen Appell der Milde. Milde ist ein komisches Wort, ich weiß, aber wenn es sich irgendwie umsetzen lässt, ab und zu in den Lebensentscheidungen, das Thema des Mitgefühls oder wie wir Christen es sagen, der Nächstenliebe oder eben auch der Milde einzusetzen als Argument für eine Tagesentscheidung oder für eine Einzelentscheidung, dann ist es ganz gut. Was ich noch mitgenommen habe, ist eine gewisse Gelassenheit, die dort an den Tag legen, das ist unglaublich, mit einem Lächeln begegnen die den Dingen, weil sie sich gar nicht aufregen wollen, denn alle Aufregung, aller Ärger bringt nur schlechtes Karma. Und dieses Karma ist halt so eine Art Lebenskonto, das sollte man nach Möglichkeit auf Null halten und nicht das Negative rutschen lassen. Also diese Mentalität tut ganz gut, auch wenn es nicht immer leicht ist, das umzusetzen hier im Alltag.
Als erster westlicher Journalist hat Stefan Kulle mehrere Wochen im Kloster des Dalai Lama in Nordindien verbracht. Seine Erlebnisse hat er in einem Buch beschrieben. 40 Tage im Kloster des Dalai Lama heißt das. Es wird übermorgen erscheinen. Für 19,95 Euro können Sie also dann noch mehr erfahren über diese 40 Tage im Kloster des Dalai Lama. Herzlichen Dank für den Bericht Ihrer Eindrücke hier beim Domradio. Danke, Herr Kulle.
Danke auch, Frau Peter.
Tschüss.